Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben heute als Predigttext nochmal einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, nämlich Apostelgeschichte Kapitel 15, den letzten Vers 41 bis Kapitel 16, 10. Apostelgeschichte 15, 41 bis 16, 10. Er, also Paulus, durchzog aber Syrien und Zilizien und befestigte die Gemeinden. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe. Und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die an jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Liebe Geschwister, ich habe das Thema dazu gewählt, von Gott geführt. Das Thema Führung ist ja eines der spannendsten und auch wichtigsten im Leben eines Gotteskinds. Die Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes, wie erfahre ich seine Führung in meinem Alltag, ganz besonders in wichtigen Entscheidungen und Weichenstellungen meines Lebens. Unser heutiger Abschnitt aus dem Wort Gottes gibt uns einen interessanten Einblick, wie Paulus die Führung Gottes erfährt. Aber beginnen wir der Reihe nach. Ich habe uns mal ein Bild von der zweiten Missionsreise mitgebracht. Von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen, machte Paulus sich auf den Weg zur zweiten Missionsreise von Antiochien, da drüben ganz rechts aus, zog wohl über seine Heimatstadt Tarsus, dann nach Derbe und nach Lystra, gemeinsam mit dem Silas. Dadurch ziehen sie zuerst Syrien, da gehört Antiochia noch dazu, und Zilizien, da oben diese Landschaften, damit wir die biblischen Worte ein bisschen zuordnen können. Sie kommen nach Derbe und Lystra, da in der Mitte drin, und hier in Lystra stoßen sie auf diesen Timotheus, den Sohn einer jüdischen gläubigen Frau. Dieser junge Mann hat einen guten Ruf, interessant ist, nicht nur in Lystra, sondern auch in der Nachbargemeinde Ikonium, da oben weiter, direkt nördlich, dürfte ungefähr 50 Kilometer nördlich gelegen sein. Interessant eigentlich deshalb, weil trotz der Entfernung und ohne Eisenbahn und PKW, die offensichtlich über 50 Kilometer Entfernung eine recht gute Beziehung dieser beiden Gemeinden untereinander hatten. Man pflegte Kontakt im heidnischen Umfeld als Gemeinde Jesu. Das ist ja oft so, dass man die Gemeinschaft der Kinder Gottes erst dann richtig zu schätzen weiß, wenn es dran fehlt. Wenn sie einem ein Stück weit genommen ist oder erschwert wird. Diesen Timotheus als Dritten im Bunde wählt Paulus nun, um auf die weitere Missionsreise mitzukommen, damit durch Timotheus den Juden kein Anstoß, kein Ärgernis gegeben wird, beschneidet er den Timotheus. Das ist insofern interessant, dass wir wissen, Paulus redet später sehr scharf gegen die Beschneidung. Hier handelt er mit Rücksicht auf die Juden aber so, dass er den Timotheus beschneidet. Auf dieses Thema will ich heute nicht weiter eingehen. Heute sollen ganz die weiteren Verse im Mittelpunkt stehen. Wir haben ja das Thema von Gott geführt. Zunächst läuft alles wie geplant. Paulus zieht von Lystra nun mit dem Timotheus zu dritt, also Paulus, Silas, Timotheus nach Ikonion, nach Antiochien, wo sie auf der ersten Missionsreise schon vorbeigekommen waren, Antiochia. Und dann hat Paulus vor, in bisher unerreichten Gebieten Kleinasiens das Evangelium weiterzusagen. Etwas anders als hier in allen Karten, die ich gefunden habe, dargestellt wird, geht es zunächst keineswegs gleich nach Nordosten hinauf, sondern wir lesen den kleinen Zwischensatz. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, das ist schon da oben, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Aber der Heilige Geist hindert sie nicht, nach Asien zu ziehen, wenn man es genau nimmt, sondern ich gehe davon aus, die sind tatsächlich erstmal, die Provinz Asia war hier, die durften erstmal bis zu 400 Kilometer unter Umständen oder mindestens 200 nach Südwesten hinunter marschiert sein, kamen dort unten an und große Überraschung, der Geist Gottes wehrt ihnen, das Evangelium zu sagen. Eigentlich merkwürdig, dass Gott einmal nicht will, dass sein Wort verkündigt wird. In diesem Fall einfach deshalb, weil Gott mit Paulus etwas anderes vorhat. Wir sehen an dieser Stelle aber auch, was grundsätzlich richtig ist, muss nicht in jedem einzelnen Falle auch richtig sein. Eigentlich heißt es doch, redet sein Wort zur Zeit und zur Unzeit. Das gilt dann, wenn wir da sind, wo Gott uns hingestellt hat. Aber Paulus ist nicht da, wo Gott ihn haben will im Moment. Und deshalb gibt der Heilige Geist keine offene Tür. Wie der Heilige Geist das gezeigt hat, wird uns nicht gesagt. Aber ich gehe davon aus, Paulus war einigermaßen überrascht, als er anfangen will und loslegen und er merkt, der Geist Gottes hat die Tür zugemacht. Jetzt machen sie kehrt ziemlich genau 180 Grad und gehen tatsächlich da hinauf nach Galatien. Phrygien ist die Landschaft davor, das sehen wir hier, Phrygien, Galatien, mehrere hundert Kilometer durch die galatischen Landschaften, alles Luftlinie gemessen. Aber auch Galatien bleibt ihnen verschlossen. Der ganze weite Weg, die ganze Mühe, die ganze Zeit, umsonst. Aber irgendeine Tür muss doch offen sein. Ich denke, auch das waren Menschen wie wir, auch wenn sie den Geist Gottes hatten. Ich gehe davon aus, dass der frische Mut, mit dem sie aufgebrochen sind, allmählich anfängt zu sinken und die Stimmung auch. Eine nicht geringe Ratlosigkeit dürfte sich allmählich bei allen breit gemacht haben. In dieser Ratlosigkeit ziehen sie jetzt nach Westen, nach Mysien, das ist die Landschaft hier. Bei uns steht da nur Phrygien, aber da ist auch noch Mysien dabei. Wieder rund 400 Kilometer, diesmal nach Westen. Aber nichts geht. Wenn wir uns das Ganze auf der Karte anschauen, von Antiochia aus, dann ist das ein ziemliches Zickzack hin und her auf der Landkarte. Das muss äußerst frustrierend für die drei gewesen sein. Sie wollen noch einmal die Richtung ändern und haben vor, hinaufzuziehen nach Bithynien. Das liegt da oben, im ganzen Nordosten da oben. Aber diesmal greift der Geist Gottes schon ein, bevor sie diese Absicht in die Tat umsetzen können. Und so ziehen sie weiter hinab durch die Landschaft Mysien nach Troas, an der Küste gelegen. So sind sie durch das ganze westliche Kleinasien geirrt, ohne jeden Erfolg. Insgesamt waren es allein Luftlinie an die 1000 Kilometer wohl. Da Paulus und seine Gefährten aber keine Flügel und kein Flugzeug hatten, mussten sie den Landweg nehmen und der durfte weiter und beschwerlich gewesen sein. 1 bis 2 Monate, bin kein Fachmann, aber grob geschätzt, dürften die wohl in dieser Zeit durchaus unterwegs gewesen sein. Was ist nun an diesen Versen, liebe Geschwister, für uns interessant? Denke, wenn wir unser eigenes Bibellesen, der Apostelgeschichte anschauen, ich vermute, dass gerade diese Verse 6 bis 8 solche sind, über die wir normalerweise relativ schnell hinweglesen. Auch im Kindergottesdienst, wenn wir den Kindern biblische Geschichten erzählen vom Leben des Paulus, dann werden wir diese Verse in wenigen Sätzen zusammenfassen und kommen dann schnell zum schönen und ermutigenden Ereignis in Troas. Und das haben ja auch die meisten von uns gut im Kopf. Als sie dann da unten in Troas angekommen sind, legt sich Paulus abends ratlos zu Bett, aber in der Nacht fängt Gott an zu reden. In einer Vision, einem nächtlichen Gesicht, sieht Paulus einen Mazedonier, der steht an der gegenüberliegenden Küste Europas. Mazedonien ist das nördliche Griechenland, da oben um Philippi. Der sieht ihn also von da drüben winken und rufen, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Am anderen Morgen berichtet Paulus seinen Gefährten davon und gemeinsam sind sie schnell überzeugt, das ist Gottes Ruf. Also lasst uns aufbrechen nach Mazedonien. Wochenlang sind sie ratlos umhergeirrt und dann wird auf einmal alles ganz klar. Das ist doch der eigentliche Höhepunkt der Geschichte. Das wird so sein, das ist wohl der eigentliche Höhepunkt der Geschichte. Aber, liebe Geschwister, unser Leben besteht nun einmal nicht nur aus Höhepunkten. Auch unser geistliches Leben besteht nicht nur aus Höhepunkten. Im Gegenteil, das haben Höhepunkte so an sich, dass sie eher die Ausnahme sind als die Regel. Und deshalb bin ich überzeugt, sind diese unscheinbaren Verse 6 bis 8, die so ganz und gar keine Höhepunkte darstellen, dieses wochenlange Umherirren des Missionsteams für unseren Alltag in der Jesusnachfolge wahrscheinlich noch viel wichtiger als der herrliche und schöne Bericht von der nächtlichen Vision in Troas. Es geht ja um das Thema Führung, um die Frage, wie führt Gott? Häufig, denke, das habt ihr auch so erleben wie ich, geschieht Gottes Führung einfach. So, wenn ich in meinem Leben zurückblicke, dann stelle ich das fest, Gott lenkt unsere Schritte, er öffnet Türen und wir gehen mit großer Selbstverständlichkeit einen Weg und verstaunen vielleicht erst im Nachhinein darüber, wie klar Gott geführt hat. So habe ich es in meinem Leben über weite Strecken erfahren, durch Studium ins Vikariat, wo ich meine Frau kennengelernt habe, der Weg auf die erste, auf die zweite Stelle, die Führung schließlich aus der Landeskirche heraus. Natürlich haben wir in all den Jahren um Gottes Führung gebetet, aber es gab eigentlich keine nennenswerten, unklaren Entscheidungssituationen. Gott hat einfach geführt und wir konnten später nur staunen, wie er geführt hat. Das wäre aber ein langes Thema, damit will ich euch heute nicht behelligen. Aber allein in der Frage, wie Gott aus der Landeskirche herausgeführt hat, haben wir im Nachhinein gesehen, wie Gott über 5 Jahre von Anfang an, als wir auf die letzte Stelle gekommen sind, eine Tür um die andere zugemacht hat und mindestens an 10, 15 verschiedenen Punkten hinterher klar war, Gott hat vom ersten Tag, als er uns dahin geführt hat, im Auge gehabt, uns von dieser Stelle aus der Kirche hinauszuführen. Aber vieles, was man im Moment gar nicht bewusst wahrnimmt, sieht man dann im Rückblick. So führt Gott ganz einfach, ganz wunderbar. Das ist der eine Weg. Aber dann kennen wir alle auch, denke ich, das andere. Dann stehen wir etwa in Fragen der Ausbildung als junge Menschen, auch im Erwachsenendasein immer wieder in Fragen des weiteren beruflichen Weges vor einer Entscheidung und wissen nicht, wohin. Was ist der richtige Weg? Das mag auch um eine große Anschaffung oder um ein gesundheitliches Problem gehen. Es gibt ja so vieles, wo wir immer wieder die Weisung Gottes benötigen. Und dann kommen wir zum Herrn im Gebet. Da sind nicht einfach auf einmal Türen offen und Führungen klar, sondern die Sache ist ganz unklar. Und so legen wir ihm die Sache vor, aber es tut sich nichts. Keine Tür geht auf, kein Nachtgesicht gibt Antwort, kein Zettel mit klaren Anweisungen fällt vom Himmel. Ist bei mir auf meinem Schreibtisch auch überhaupt in den ganzen Jahren noch nie einer gelandet, liebe Geschwister, so ein Zettel direkt vom Himmel herunter. Und wir schreien dann, Herr, hilf, die Not ist groß, die Zeit drängt. Hast du uns vergessen? Warum gibst du keine Antwort? Wir halten ihm seine Verheißungen vor. Du hast doch versprochen, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und es dauert und dauert. In solchen Zeiten wird Führung zum Thema. Ja, da kann die Führung Gottes sogar zum echten geistlichen Problem werden. Und gerade in solchen Zeiten sind diese unscheinbaren Verschen 6 bis 8 von höchster Wichtigkeit. Wenn wir nämlich schon am Verzagen sind, weil Gottes Führung nicht so eintritt, wie wir es erwartet haben, dann sagen uns diese Verse, es ging dem großen Völkerapostel Paulus auch nicht anders. Auch dieser von Gott so reich gesegnete Mann irrt wochenlang ohne Klarheit für seinen weiteren Weg durch ganz klein, das westliche Kleinasien. Es ist keineswegs so, dass große Männer und auch Frauen des Reiches Gottes immer ganz genau wussten, was Gott jetzt von ihnen will. Auch Paulus hat kein frommes Patentrezept, mit dem er Gottes Weisung auf Knopfdruck gewissermaßen herbeiführen kann. Wir können Gottes Weisung nicht erzwingen. Die Zeit seines Redens bestimmt er allein. Und es gibt Zeiten, da redet er nicht. Es gibt Zeiten, da tut er keine Türen auf, sondern nur zu. Wir können in solchen Zeiten eigentlich fast nur eines tun, geduldig beten und warten. Aber wir haben auch in solchen Zeiten die Verheißung, Gott lässt dich nicht hängen. Er wird zur rechten Zeit eingreifen und sich offenbaren. Bis dahin kann aber viel Zeit vergehen und viel Geduld vonnöten sein. Es mag von Situation zu Situation verschieden sein, ob wir in dieser Zeit tastende Schritte in die eine oder andere Richtung gehen oder ob wir einfach warten, bis Gott schließlich eine Tür auftut und den Weg zeigt. Wir sehen, Paulus hat nicht einfach gewartet, Paulus ist drauf losgegangen, aber dann eben mal vergeblich dahin und vergeblich dorthin. Das hängt immer auch von der jeweiligen Situation und den damit verbundenen Risiken zusammen. Ich denke, in beruflichen, weltlichen Angelegenheiten werden viele nicht drumherum kommen, Bewerbungen loszuschicken und zu sehen, wo Gott schließlich dann eine Tür auftut. Das kann auch ein Weg sein. Erst neulich hatte er ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt, als er sich auf seinen Platz für den Zivildienst beworben hat, da war plötzlich eine Stelle weg, die schon sicher zugesagt war. Und dann fing er an zu telefonieren, 48 Stellen, und die vorletzte war es dann von 48. Nur da sitzen und warten, dass ein Wunder geschieht, mag zu wenig sein in bestimmten Situationen. Im geistlichen Amt habe ich es nie so gemacht. Ich habe gewartet, bis Gott die Führung übernommen hat. Und ich bin damit bis heute sehr gut gefahren. Dass ich diesen Weg der Führung für mich als richtig erkannt habe, hat sicher mehrere Gründe. Im Alter von 18 Jahren habe ich die Biografie von Hudson Taylor gelesen und das hat mein geistliches Leben sehr geprägt. Zum anderen liegt es auch darin, dass ich eigentlich von Natur aus ein Mensch bin, der die Dinge schnell selber in die Hand nimmt. Und gerade solche Menschen müssen lernen, sich zurückzunehmen und nicht eigenmächtig Gott ins Handwerk zu pfuschen. Deshalb wird die Frage nach der Führung auch je nach persönlichem Temperament verschieden ausfallen. Tatkräftigen, energischen Menschen wird eher der Rat gelten, nimm dich lieber zurück. Komm zur Ruhe und lass dir erst mal zeigen, was der Herr vorhat, bevor du ungeduldig, eigenmächtig in die falsche Richtung losrennst. Und dazu kommt für mich natürlich als Pfarrer, für jeden gilt, aber als Pfarrer und Pastor natürlich in ganz besonderer Weise, dass man darauf angewiesen ist, wirklich an dem Ort zu sein, an den einen der Herr hingestellt hat. Menschen, die von Natur aus eher betulich sind, die gibt's ja auch, zögerlich, die schwer in die Gänge kommen, denen mag der ganz andere Rat gelten. Tu mal was. Steh mal auf, probier mal was, geh mal mutig voran und lass dich überraschen, was der Herr schon vorbereitet hat. Unsere Temperamente sind ganz verschieden und deshalb ist auch die Führung Gottes je nach unserem Temperament, nach unserer eigenen Wesensart sicher verschieden. Weil wir nicht alle gleich sind, führt uns Gott auch nicht alle gleich. Allerdings gilt in allen Fällen, es gibt einen Feind, der uns ganz besonders wirkungsvoll daran hindert, die Führung Gottes zu erkennen, den rechten Willen. Wer ist wohl dieser Feind, liebe Geschwister? Die Frage ist vielleicht ein bisschen schwerer, als es im Moment aussieht. Vielleicht auch nicht. Es gibt einen Feind, der uns in ganz besonderer Weise hindert, den Willen Gottes zu erkennen. Was schlagt er vor? Wer kommt da in Frage? Es gibt sicher mehrere. Ich habe einen im Blick. Ganz genau. Frank hat es zielsicher getroffen. Dieser eine Feind ist unser Eigenwille. Georg Müller, der Vater der Waisenhäuser in Bristol, hat deshalb den eigenen Willen als einen der wichtigsten Punkte genannt, die Führung Gottes zu erkennen und nicht auf falsche Wege zu geraten. Er hat sehr scharf gesagt, wenn du selber etwas willst, dann geh mal davon aus, dass Gott das nicht will, bis zum Erweis des Gegenteils. Klingt sehr scharf, im Prinzip stimme ich ihm zu. Aus dem einen Grund, wir sind Meister darin. Und wenn wir uns selber prüfen, und bei anderen fällt es uns vielleicht noch deutlicher auf, weil in der Selbstwahrnehmung sind wir häufig keine so großen Meister wie in der Fremdwahrnehmung. Aber wenn wir ehrlich sind, wir sind Meister darin, uns selber etwas vorzumachen. die Argumente uns so zurechtzulegen, gute geistliche Gründe zu finden, dass das, was wir wollen, am Schluss als Gottes Wille dasteht. Und deshalb hat Georg Müller gesagt, trau deinem eigenen Wollen am allerwenigsten. Das war sicher auch ein Punkt, weshalb ich mich, wenn es um Berufungsfragen ging, immer mit dem eigenen Wollen so weit als möglich zurückgehalten habe. Der nächste Punkt, den Georg Müller anführt, ein ganz wichtiger, ist der innere Frieden. Dieser Punkt wird auch in frommen Kreisen häufig genannt und mit viel Gewicht bedacht. Ich würde ihm aber nur an einer einzigen Stelle viel Gewicht geben, nämlich ganz am Schluss. Ich war nämlich auch in meiner Tätigkeit als Pastor immer wieder überrascht, über welchen Entscheidungen Menschen inneren Frieden hatten. Und ich dachte, manches Mal der Herr im Himmel, der kann gerade wahrscheinlich nur noch mit Mühe die geballte Faust hinter dem Rücken zurückhalten, über dem, worüber seine Kinder Frieden haben. Da gilt nämlich das Gleiche. Wir können uns mit geistlich gut klingenden und sorgfältig zurechtgelegten Argumenten beruhigen und haben einen wunderbaren inneren Frieden über etwas, was ganz und gar nicht Gottes Wille sein kann. Dem inneren Frieden würde ich Gewicht zugestehen, nur am Schluss. Solange der innere Friede nicht da ist, da mag es ein Zeichen sein, dass wir vielleicht noch was Wichtiges übersehen haben. Wenn dann durch eine Reihe von Hinweisen der Wille Gottes sichtbar geworden ist, dann ist der innere Frieden am Schluss die Bestätigung. Jetzt sind die Dinge klar, jetzt geh voran. Selbstverständlich gilt als verbindlicher Maßstab das Wort Gottes. Ich will es nur an einem Punkt am wichtigen nennen. Wenn in einer Sache Gottes Wort gegen eine Entscheidung steht, kann diese Entscheidung und Möglichkeit niemals die richtige sein. Praktisches Beispiel, ein junger Mann, gläubig, verliebt sich in eine ungläubige Frau. Sie kann niemals für ihn die richtige sein, es sei denn, sie kommt zum Glauben. Kann es gar nicht oft genug sagen. Warum, gilt natürlich auch umgekehrt, warum dieser Punkt so wichtig ist, das zeigt sich gleich am nächsten. Nämlich in der Führung als Ehepaar. Sehe ich immer wieder, ist enorm wichtig, kann auch in der Gemeinde gar nicht genug darüber geredet und nachgedacht werden. Mir sind immer wieder christliche Männer begegnet, die wussten genau, was der Weg Gottes für sie und ihre Familie ist. Und ihre Frau war völlig dagegen. Aber sie sind diesen Weg gegangen. Gewiss steht der Wille Gottes über dem Willen der Frau. Muss man in manchen Ehepaaren vielleicht auch betonen. Als ich etwa Birgit kennengelernt habe, nehmen wir an, sie hätte damals gesagt, ich hab dich lieb, ich heirate dich auch gern, aber Pfarrfrau werden niemals. Da musst du dir schon einen anderen Beruf suchen. Dann wäre die Entscheidung klar gewesen. Gegen sie. Denn die Berufung, der Wille Gottes war klar. Und da gilt das Wort, wer Vater oder Mutter, Weib, Kind mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Da darf es kein Zögern und kein Zaudern geben. Aber wenn Mann und Frau verheiratet sind, von Gott zusammengefügt, dann sagt die Bibel, dann hat sie Gott zusammengefügt, dass sie eins sind. Und wenn Gott in der Ehe aus Mann und Frau eine Einheit gemacht hat, dann können wir verbindlich davon ausgehen, dass Gott sie auch als Einheit führt. Wer das nicht beachtet, geht die Sache nach meiner Erfahrung in der Regel schief. Ich denke an einen Bruder in einer früheren Gemeinde, der sah seinen beruflichen Wechsel ganz klar als Gottes Ruf. Seine Frau sah das ganz und gar nicht. Er hat sie lange hin und her bearbeitet und geknetet und schließlich kam von ihr nur noch ein mattes Nein. Und das hat er dann mutig in ein halbes Jahr uminterpretiert und die Stelle angenommen. Was folgte, war vor allem Chaos. Chaos in der Ehe und auch viel Enttäuschung auf seinem neuen Posten. Vieles lief ganz und gar nicht so, wie er sich's gedacht hatte. Und schon nach wenigen Jahren war er drauf und dran, die ganze Sache wieder hinzuwerfen. Eine Ehe ist eine Einheit vor Gott. Und deshalb wird Gott eine Ehe auch als eine Einheit führen. Genauso habe ich's selber immer wieder erfahren. Nach schmerzlichen Erfahrungen zunächst in der Landeskirche, dann noch viel schlimmer in der freien evangelischen Gemeinde, war meine liebe Frau nicht mehr bereit, in eine neue Gemeindearbeit mitzugehen. Noch mehr solcher Enttäuschungen wollte sie sich nicht antun. Sie sagte, du kannst da christlicher Vortragsredner werden und dann bleiben uns weitere Enttäuschungen in der Gemeindearbeit erspart. Für mich als Pastor war klar, brauchst du eine Frau an deiner Seite, die dich in deiner Arbeit unterstützt und sich nicht verweigert. Solange Birgit kein Ja hat, kannst du keinen neuen Dienst als Gemeindepastor annehmen. Und so brachte ich dieses Anliegen vor den Herrn. Wenn du mich wieder als Pastor haben willst, dann musst du Birgit auch das Ja dazu geben. Dann kam die Anfrage aus Neuwied. Meine liebe Frau war höchst zögerlich. Aber nach einigen Wochen habe ich sie in der Küche wieder singen gehört. Da wusste ich, es geht seelisch wieder aufwärts. Und als die Berufung nach Neuwied dann spruchreif wurde, zur Entscheidung anstand, da hatte sie ein Ja. Zugegebenermaßen noch ein Ja mit gedämpfter Begeisterung, aber doch eben ein Ja. Noch deutlicher war diese Führung bei unserem Weg von Neuwied nach Riedlingen. Dass Birgit einem neuen Dienstwechsel zustimmen würde, war eigentlich völlig unvorstellbar. Als wir nach Neuwied gekommen waren, hatte sie längst die vielen Umzüge satt und sagte, von hier ziehe ich nur noch einmal um, nämlich in den Himmel. Als dann der Teuro kam, reichte mein Gehalt für die Familie immer weniger. Sie musste auch nach einer Beschäftigung suchen, Geld verdienen. Sie arbeitete sich gut ein, fand bald das große Ansehen bei der Leiterin der Einrichtung und hätte eine gute berufliche Weiterentwicklung vor Augen gehabt. Das alles aufgeben und wieder ganz woanders gewissermaßen bei Null anfangen, wäre für sie niemals in Frage gekommen, wenn nicht die Führung Gottes gewesen wäre. Wir hatten in unserer Neuwieder Gemeinde über 7 Jahre hinweg eine ganz außergewöhnlich gute Gemeinschaft, ein ganz außergewöhnlich gutes brüderliches Umgehen miteinander, für das wir gar nicht genug und intensiv genug danken konnten. Während in anderen bekennenden Gemeinden zum Teil heftige Auseinandersetzungen stattfanden und auch Spaltungen, konnte ich immer wieder sagen, wir leben hier in Neuwied wie auf einer Insel der Seligen. Und zwar wirklich so. Es war wunderbar. Wir lebten glücklich und in Frieden. Aber dann nach 7 Jahren fing einer der Presbyter an, quer zu treiben. War immer schon schwierig gewesen, aber noch so an der äußersten Grenze des Erträglichen und so haben wir ihn ertragen. Aber ab 2006 geriet er völlig außer Rand und Band. Sowohl im Presbyterium wie auch im Umgang mit mir und meiner Frau. Insbesondere unmittelbar nach meiner Operation Anfang 2007, als über meiner Frau ja ohnehin schon alles zusammengebrochen war, zeigte er sich von seiner übelsten Seite. Das Presbyterium nahm die Bitte meiner Frau, hier doch energisch einzuschreiten, leider nicht ernst genug, und so erlitt die Freude meiner Frau an der Gemeinde einen drastischen Einbruch. Und als dann die Anfrage aus Riedlingen kam, war meine Frau zumindest einmal bereit, sich mit dieser Frage zu befassen. Wäre wenige Monate vorher überhaupt nicht denkbar gewesen. Das ist mir eigentlich erst in den letzten Tagen, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, so richtig bewusst geworden, dass Gott diese unerfreuliche Entwicklung mit dem einen Presbyter dazu benutzt hat und zugelassen hat, um unseren Wechsel nach Riedlingen vorzubereiten. Ohne das wäre meine Frau nie mitgekommen. Aber so hat Gott das Ja meiner Frau für den Wechsel nach Riedlingen vorbereitet. Lange bevor wir an Riedlingen überhaupt dachten. Ein Ehepaar ist eine Einheit. Und deshalb wird Gott ein Ehepaar auch als Einheit führen. Man kann es nicht dringlich genug sagen. Es mag sicher dort auch Grenzen geben, wo sich einer des Ehepaars schwerwiegend der Erkenntnis des Willens Gottes verweigert und an eigenmächtigen Wegen festhält. Ob ein Mann dann gut tut, einen anderen Weg zu gehen, das muss er dann selber in der Verantwortung vor Gott entscheiden. Das ist dann gewiss nicht leicht. Aber in aller Regel gilt, der Herr wird beiden eine gemeinsame Erkenntnis geben, damit sie beide gemeinsam im ehelichen Frieden und überzeugt einen Weg miteinander gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass gläubige Menschen einen gläubigen Ehegatten haben. Denn nur wenn beide bereit sind, sich von Gott führen zu lassen, dann wird das mit einer gemeinsamen Führung auch wirklich klappen. Eine weitere Möglichkeit, Gottes Führung zu erkennen, ist, ihn um ein Zeichen zu bitten. Am Ende war es ja bei Paulus in Troas so, dass Gott direkt in wunderbarer Weise durch das Zeichen einer Vision eingegriffen hat. Manchmal gibt Gott ein solches Zeichen von sich aus. Manchmal dürfen wir es erbitten. Wir sollten allerdings äußerst sorgfältig damit umgehen, denn ein Zeichen zur Unzeit heißt, den Herrn unter Druck zu setzen. Auch das macht er manchmal mit. Ich habe es einmal als junger Mensch, als geistlich Unreifer getan, da habe ich den Herrn unter Druck gesetzt. Ich habe gesagt, das ist der richtige Weg, das weiß ich, aber das sind verschlossene Türen. Entweder du machst die jetzt auf oder ich gehe einen anderen Weg. Der Herr hat sie aufgemacht. Aber das empfehle ich nicht zur Nachahmung. Das ist nur ein Beweis der unendlichen Güte Gottes, wie er seine bockigen Kinder in Liebe und Geduld erträgt. Mir ging rückblickend auf die Situation das Bild durch den Kopf, das kennt ihr alle schon. Da liegt ein großer, schwerer Bernhardiner und um den hüpfen zwei, drei kleine Kinder rum. Die ziehen ihn am Schwanz, die fassen ihn ins Maul, die treten ihm auf die Beine und er knurrt nicht mal, außer vielleicht, wenn sie ihm in die Augen fassen. Dann wird er ganz leicht ungemütlich. Ich dachte, warum ist er so ruhig? Der ist viel zu souverän, um sich von diesen kleinen Belgern da belästigen zu lassen und in Unruhe versetzen zu lassen. Ich staune immer wieder, wie souverän Gott ist, wie er es geduldig erträgt, dass wir bockigen, unreifen Kinder immer mal auf die Zehen treten und ganz andere Wege gehen, als er es haben will. Wäre Gott nicht so barmherzig, liebe Geschwister, wir würden ja den ganzen Tag nur welche ins Genick kriegen. So oft, wie wir eigenmächtige Schritte und Wege auch immer wieder gehen. Gott ist außerordentlich geduldig, aber wir sollten das nicht willentlich provozieren. Nein, also unbedachtes Zeichen fordern kann leicht zum Missbrauch werden. Deshalb sollten wir sehr sorgfältig damit umgehen. Wir sehen auch in der Bibel, dass es selten vorkommt. Das bekannteste Beispiel ist der Gideon. Für die, die die Geschichte nicht ganz vor Augen haben, habe ich noch ein Bild mitgebracht. Gott hat ihn berufen zum Richter und um sicher zu sein, dass der Ruf wirklich von Gott war, hat Gideon gewagt, ein Zeichen zu erbitten. Er hat ein Vlies, die frisch geschorene Wolle eines Schafes, ausgelegt und hat den Herrn gebeten, wenn dieser Ruf von dir ist, dann lass am anderen Morgen das Vlies voll Wasser sein vom Tau der Nacht, aber der Boden drumherum soll ganz trocken sein. Am anderen Morgen ging Gideon hinaus, der Boden war ganz trocken, aber als er das Vlies aufnahm, war so nass vom Tau, dass er eine ganze Schale Wasser herauspressen konnte, wie wir es auf dem Bild sehen. Gideon wollte aber auf Nummer sicher sein gehen. Es könnte ja sein, dass das Vlies von Natur aus mehr Feuchtigkeit aufnimmt als der Boden morgens schon wieder abgetrocknet ist. Vielleicht war es gar nicht so außergewöhnlich. Deshalb bat er den Herrn um eine Bestätigung. Er wollte das Vlies nochmal auslegen, aber diesmal sollte alles umgekehrt sein. Das Vlies sollte trocken sein und der Boden drumherum ganz nass, damit Zufälle ausgeschlossen sind. Am nächsten Morgen kommt er hinaus, der Boden ist nass vom Tau, das Vlies ist staubtrocken. Da wusste er, es ist ein Zeichen vom Herrn. Ich selbst habe, soweit ich mich erinnere, nur ein einziges Mal den Herrn in ähnlicher Weise um ein Zeichen gebeten. Da ging es auch um die Frage, sollen wir nach Riedlingen gehen oder nicht. Ich hatte schon mal gesagt, es war die schwierigste Entscheidung unseres Lebens. Wir wussten, dass ein solcher Schritt mit vielen Unwägbarkeiten verbunden sein würde. Und insbesondere bewegte mich die Frage, dass wir ja nur die Arbeit in Neuwied nicht eigenmächtig verlassen. Wir hatten lange keinen inneren Frieden in der Sache. Und bevor sie zum Abschluss kommt, da stimme ich der Sache mit dem inneren Frieden zu. Bevor wir eine Sache zum Abschluss bringen, sollte der innere Friede da sein. Und da hat der Herr aber das erbetene Zeichen gegeben und von dem Moment an war ich völlig gewiss, du kannst in aller Freiheit Neuwied verlassen. Wenn wir den Herrn um ein Zeichen bitten, wenn der seltene Fall eintritt, ist es wichtig, es muss ganz messerscharf und präzise definiert sein. Ein Zeichen, das so unklar gesetzt ist, dass am Schluss wieder Interpretationsmöglichkeiten bestehen, war es jetzt eins, die Erfüllung oder war es nicht, hilft uns im entscheidenden Augenblick nicht weiter. Dann drehen wir die Sache doch wieder so hin, wie wir sie eigentlich eh schon haben wollten. Es muss ganz klar sein. Gott hat verschiedene Weisen, sehr deutlich zu reden. Bei Paulus war es schließlich nach Wochen des Irrens und Wirrens eine nächtliche Vision. Geschwister der Gemeinde haben mir erzählt, wie Gott auch bei ihnen schon auf verschiedene Weise sehr deutlich geredet hat. Wenn Gott redet, dann heißt es allerdings auch zu folgen. Mir fiel das neulich auf, als ich die Selbstbiografie vom bekannten Evangelisten Elias Schrenk gelesen habe, der vor gut 100 Jahren gelebt hat. Elias Schrenk hatte durch seinen Aufenthalt in Afrika als Missionar schwerste Rückenleiden durch eine Erkrankung bekommen. Verschiedene medizinische Behandlungen hatten nichts gebracht. Immer wieder war er dadurch auch arbeitsfähig am Ende seiner Kräfte. Er hat darüber gebetet und der Herr hat ihm als Antwort auf seine Gebete die Weisung gegeben, geh nach Männedorf zu Jungfurt Rudel. Seine Frau war eh aus der Schweiz, er hatte Kontakt in die Schweiz. Männedorf wird manchen von uns ein Begriff sein, und Schweizer Orte Jungfurt Rudel, eine kranke Frau, die Gott aber in besonderer Weise gebraucht hat, auch zum Gebet und zur Heilung durch Handauflegung. Irgendwie hat dem Elias Schrenk der Weg nach Männedorf zur Jungfurt Rudel nicht zugesagt. Da hat er sich gesagt, was die Jungfurt Rudel in Männedorf kann, das kann Christoph Blumhardt, Zeitgenosse, in Bad Boll auch. Beide sind von Gott gesegnete Leute. Durch das Gebet beider hat der Herr schon viele Menschen gesund gemacht. Und es wird dann keinen großen Unterschied machen, ob ich nach Männedorf oder nach Bad Boll gehe. Und so fuhr er nach Bad Boll. Blumhardt betete mit ihm, legte die Hände auf, aber es wurde nicht besser. Er besuchte weitere Ärzte, nichts half. Und schließlich, nach längerer Zeit, ich weiß nicht, ob sogar Jahre vergangen waren, fuhr Elias Schrenk dann doch nach Männedorf. Jungfer Trudel betete mit ihm, legte ihm die Hände auf und die Rückenleiden verschwanden. Viele andere waren unter Gebet und Handauflegung von Christoph Blumhardt gesund geworden. Aber nicht Elias Schrenk, denn Gott hatte ihn nach Männedorf geschickt. Gott allein weiß warum, ich weiß es nicht. Aber wenn Gott zur Heilung nach Männedorf schickt, dann ist Heilung allein dort zu erfahren. Ich dachte an das biblische Beispiel vom Naeman, dem syrischen Hauptmann, Offizier. Gott gebot ihm wegen seines Aussatzes im Jordan zu baden. Es gibt tausende Flüsse auf der Welt und wahrscheinlich Millionen Bäche. In allen Flüssen und Bächen dieser Welt hätte Naeman baden können. Er wäre nicht gesund geworden. Denn Gott hat ihn an den Jordan geschickt. Und dann ist Heilung für ihn nur am Jordan. Es ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir dort sind, wo der Herr uns haben will. Deshalb ist das Thema Führung so wichtig. Und wir haben dafür seine feste Verheißung. Ich hatte schon das Wort aus Psalm 32, Vers 8 genannt. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Der Herr wird diese Verheißung erfüllen. Wir dürfen ihn darauf festnageln, das will er, dass er beim Wort genommen wird. Er muss sie erfüllen, denn es ist unmöglich, völlig unmöglich, dass Gott auch nur eine einzige Verheißung nicht wahrmachen würde. Und so dürfen wir in allen Fragen zuversichtlich zum Herrn kommen und beten, dass er uns seinen Willen zeigt. Und wir dürfen beten, dass dann auch der Wunsch in unserem Herzen sich still in seinen Willen legt. Das ist ja auch noch nicht immer gesagt, gell? Mancher hat schon um die Führung des Herrn gebeten, und als der Herr ihm die Führung gegeben hat, wie im Fall von Elias Schrenk, da hat ihm die Führung gar nicht gepasst. Da hat das eigene Herz dagegen gemeutert. Deshalb, dass wir mit unserem Herzen und unseren Wünschen uns in seinen Willen legen, dann sagen wir nämlich gerne ja zu Gottes Führung im Vertrauen darauf, dass seine Wege immer die besten Wege sind. Amen.